Servus und ganz herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 10 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Allen voran muss ich heute einen Healthy Scratch vermelden. Stefan Usdorf hat geschäftliche Verpflichtungen, kann leider heute nicht mit dabei sein. Komplett allein bin ich zum Glück aber nicht, denn prominente Unterstützung ist heute da. Es ist ein echter Kölner Junge, der sich mit dem KIC auch für den NHL Draft empfahl. Er hat 17 Saisons in der NHL gespielt, 729 Spiele für die Buffalo Sabres, New York Islanders, Quebec Nordiques, Colorado Avalanche, Detroit Red Wings und Atlanta Thrashers gemacht. 1996 war seine Stunde, das war absolut sein Jahr. Er hat für die Colorado Avalanche das Cup Clinching Goal zum Stanley Cup Sieg 1996 erzielt. Er ist damit der erste deutsche Stanley Cup Champion überhaupt. 2002 hat es nochmal geklappt mit den Detroit Red Wings. Und wie gesagt, eine lebende Eishockey-Legende. Danach noch Bundestrainer gewesen, Haie-Coach und Mitglied in der Hall of Fame. Ich sage ganz herzlich willkommen, Uwe Grupp, grüß dich.
Hallo zusammen.
Uwe, wir haben heute einiges vor. Wir wollen natürlich mit dir reden über deine Zeit in der NHL. Da sind wir auch schon bei der kurzen Inhaltsangabe, die es ja immer gibt vor einer Schlagschussfolge. Wir wollen auf einen emotionalen Montag schauen. Es war ein aussichtsreicher Spieltag, unter anderem die Rückkehr von Steven Stamkos. Dann müssen wir reden über die Winnipeg Jets. Sind sie ein Cup-Contender nach diesem Saisonstart? Über die Colorado Avalanche müssen wir sprechen. Eines seiner Ex-Clubs, die Lawine rollt wieder, kann man, glaube ich, ganz plakativ sagen. Dann Hochspannung am Atlantik, vielleicht die spannendste Division, die Atlantic Division. Und dann haben wir zum Schluss hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit, um nach Finnland zu schauen. Da steigen nämlich an diesem Wochenende die Global Series mit den Florida Panthers und den Dallas Stars. Allen voran, das machen wir mit jedem Gast, Uwe, müssen wir unser Audio-Poesie-Album füllen mit einer Starting Six an Fragen für dich. Sechsmal kurz und knackig, wenn man so möchte. Frage 1, was war denn eigentlich als aktiver Spieler immer dein Pre-Game-Meal?
Ziemlich das, was als Standard serviert wird. Meistens eine Art von Pasta, Nudeln, Hühnchen, also eine Mischung aus Kohlenhydrate, Proteine. Nachtisch darf nicht fehlen, ne, weil es ein langer Tag und eigentlich nichts Außergewöhnliches, aber die Amerikaner haben so in den italienischen Restaurants, das heißt Chicken Parm, das ist so ein Chicken Parmesan. Wenn es zu Hause war, sind wir oft zusammen in ein Restaurant gegangen mit den Spielern, gab es dann insgesamt in die Runde Chicken Parmesan. Aber wie gesagt, alles, also nichts Außergewöhnliches, sorry, Ruppi.
Was war denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Das schönste Stadion? Ich würde sagen, die außergewöhnlichsten Spiele waren immer die in Los Angeles, weil da hattest du eigentlich immer irgendwelche Hollywood-Stars, die da saßen. Also ob das ein Kurt Russell war, Goldie Hawn oder ein Tom Hanks, da saßen Will Ferrell, da saßen immer Hollywood-Stars. Und das war eigentlich immer, ja, das war so der bunteste Platz zu spielen. Das schönste Stadion. Weißt du, im Nachhinein sind diese ganzen traditionellen alten Gebäude sind für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, da so ein bisschen sentimental, Sentimentalität. Der alte Boston Garden, da habe ich mal gespielt, da ist das Licht ausgegangen während den Playoffs. Das waren super Arenen, ganz steil waren die Sitzplätze aufgestellt. Also du hast als Zuschauer da gesessen und du hast das Spiel eigentlich unter dir gesehen und nicht so drauf geschaut wie jetzt aus so einer Vogelperspektive. Und wie gesagt, diese alten Stadien haben so ein bisschen Erinnerungswert. Chicago Stadium mit der Nationalhymne damals, also bevor es das United Center wurde. Das waren so ein paar Highlights.
Also ich glaube, den Faden müssen wir später auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Erstmal zur Frage 3 in unserem Poesiealbum. Wer war denn dein unangenehmster Gegenspieler?
Mein unangenehmster Gegenspieler war Jeremy Roenick.
Und warum?
Weil der... Du wirst ja als Verteidiger in der NHL, du wirst halt nicht ausgespielt, ne? Sonst bist du kein NHL-Verteidiger. Also das heißt, deine 1-gegen-1-Konfrontation, wenn du die nicht gewinnst, wenn du 1-gegen-1 ausgespielt wirst, dann spielst du nicht in der NHL. Und ich glaube, es gab keinen Spieler, der mich, mit dem ich mehr Probleme hatte in meinen Zweikämpfen als mit dem JR, weil er, der hatte eine komische Mischung aus Speed und ich konnte ihn nicht gut lesen. Der war einfach unangenehm, ne? Weil er, der kam hier und da, kam er mit Tempo, der war aber auch shifty. Also ich hatte mit dem JR hatte ich Probleme. Ich hatte auch Probleme mit jemandem, der den Leuten, die aus der DL in Verbindung stehen oder dort aufpassen, mit dem Vater vom Ty Ronning, mit dem Cliff Ronning, hatte ich auch Probleme. Das sind die zwei Spieler, wenn du mich fragst, wo ich persönlich, und der Cliff Ronning war klein, der wusste, dass er unangenehm war für mich, weil ich ihn nicht greifen konnte. Wir konnten ihn nicht, du hast ihn nicht erwischt. Und damit ging es eigentlich nur um Position. Und der hatte so eine Übersetzung, so eine enge Übersetzung. Ich hatte mit dem Probleme. Ne? Das war also wie gesagt, das war viel deutlich einfacher gegen Mario Lemieux zu spielen, einfacher gegen Jager zu spielen als gegen Vater von Tyron.
Also das heißt auf jeden Fall was. Man muss auch an alle jungen Zuhörer vielleicht auch nochmal erklären, Uwe Krupp ist knapp 2 Meter groß. Also war wirklich ein sehr, sehr harter und auch großer Verteidiger. Das noch zur Erklärung. Frage 4, Uwe, wer war oder ist denn dein Vorbild? Muss kein Hockeyspieler sein, muss kein Sportler sein. Aber wen würdest du da nennen?
Du, für die längste Zeit war die Zeit, die ich in Deutschland verbracht habe, war Udo Kiessling mein Vorbild. Das war so der absolute Superstar-Verteidiger in Deutschland in meinen Augen und der hatte internationale Qualität. Der war einfach ich hatte dann in Köln wie ich gestartet bin in Köln, was weiß ich, 83, 84 durfte ich die Schläger tragen und Tore aufstellen fürs Training. Da war der Udo in Köln und der hatte dann noch die Kombination, dass er ein unheimlich guter Typ war. Ganz, ganz korrekt mit den jungen Spielern, was nicht immer in der Generation der Fall war. Und einfach ein Vorbild, halt ein Arbeiter, der ein totaler Gamer war. Und wie gesagt, das war in Deutschland. Und dann in Nordamerika würde ich sagen, Larry Robinson war einfach ein absoluter Top-Spieler. Und der war zwar am Ende seiner Karriere, wie ich also begonnen habe damals, aber da gab es einfach zu viele Highlights von dem und der war groß, das war so vom Spielertyp her ähnlich, der war groß und da konnte man sich viel abschauen.
Ja, was war denn, Uwe, dein emotionalster Hockey-Moment?
Ja, der emotionalste Hockey-Moment, da würde ich fast sagen, dass die Stanley Cups waren, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Stanley Cups waren irgendwie erarbeitet, die Spiele. Also das Tor, natürlich das Siegtor für den Stanley Cup hat einen besonderen Stellenwert. Aber die andere Sache, die bei mir heraussticht, ist das Eröffnungsspiel auf Schalke.
Ja, interessant. Ich dachte, dass da ganz weit vorne dein Cup-Clinching-Goal ist, aber ja, ich erinnere mich auch noch, also das WM-Tor, das hat so viele Fans auch, also nicht nur Hockey-Fans, sondern auch einfach Sportfans in Deutschland mitgerissen, damals bei dieser Heim-WM und das Spiel in Gelsenkirchen, also da schwärmen tatsächlich bis heute noch ganz viele davon. Die letzte Frage in unserem Audio-Poesie-Album an dich, Uwe, wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre denn dann dein Beruf gewesen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wäre früher oder später in einer Lehrerposition gelandet, glaube ich. Einfach weil das die Basis ist für das, was wir machen, auch jetzt die ganzen Jahre als Trainer zu arbeiten. Ich wäre irgendwie Sportlehrer geworden oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen.
Ich wollte jetzt gerade sagen, für welche Fächer dann Sport und?
Sport und Sprachen, glaube ich.
Englisch wahrscheinlich dann.
Ja, Englisch, ja. Französisch, Deutsch. Ne, so, also irgendwie sprachliche Sachen in die Richtung.
Sehr interessant, muss ich sagen. Vielen lieben Dank erstmal für den Audioeintrag in unser Poesiealbum. Du bist heute unser zweiter Gast in der Show. Wir hatten vor 2 Wochen Nico Sturm dabei. Und wir wollen natürlich auf deine NHL-Zeit allen voran ein bisschen blicken, Uwe. Du hast gerade selbst schon den roten Faden ausgelegt sozusagen. Es interessiert mich einfach. Du hast gesagt, du hast am liebsten in LA gespielt, wegen den ganzen Stars, die da waren. Kriegst du sowas während des Spiels auch mit oder siehst du die dann einfach irgendwo auf der Anzeigetafel?
Ja, du siehst die natürlich im Warm-up, die sitzen schon da. Und weil es halt komplett anders war, als du bist normalerweise, reist du als NHL-Spieler in deine Arena nach Philadelphia oder Boston oder New York, wo auch immer du hingehst, auch im Madison Square Garden. Aber das hat alles irgendwie, ja, irgendwie gibt es doch viel mehr Ähnlichkeiten, weil es halt ein Auswärtsspiel ist und du bist als Spieler in deiner Auswärts-Preparation für das Spiel. Und wenn du nach Los Angeles gekommen bist, also da waren dann, ja, da gab es dann Palmen und warmes Wetter und es war halt, wie gesagt, für jeden Spieler zu dem Zeitpunkt waren diese Trips nach Los Angeles oder San Jose, das wurde meistens zusammen abgewickelt zu dem Zeitpunkt, das war, und dann hinterher noch Anaheim dazu, das waren besondere Trips, weil wir einfach rauskamen aus der Winterjacke und dann saß da auf einmal so ein paar Hollywood-Stars auf der Tribüne sitzen und wir sind auch dann hier und da mal eingeladen worden in so ein Studio, wo eine Sitcom gefilmt worden ist und wie gesagt, also was anderes, als was wir mit unserer normalen Routine gemacht haben.
Seid ihr da noch in Kontakt gekommen mit den Stars und Sternchen? Und das mit der Sitcom musst du auch mal kurz erklären. Kann man dich irgendwo sehen in irgendeiner Sendung?
Das ist nicht, aber als Zuschauer waren wir dann da. Ne? Und da waren wir in Kontakt? Ja, schon. Weil es gab Jungs, gerade die Spieler, die mal in Los Angeles gespielt haben, die hatten dann schon Connections auch in so eine Showbusiness-Szene, so ein bisschen Hollywood. Und wenn die dann nachdem sie nicht mehr bei Los Angeles gespielt haben, dort dann mit der Auswärtsmannschaft kamen, dann haben das natürlich jeder gesagt, hey, kümmere dich darum, dass wir in ein gutes Restaurant gehen. Und dann wurde dann gefragt, habt ihr Bock auf eine Sitcom? Und dann sind wir gemeinsam, also mit der Mannschaft sind wir dahin. Und dann haben die auch dann gesehen, da sitzen die New York Islanders oder die Buffalo Sabres oder die Detroit Red Wings. Und dann haben die zwischen den Takes, also nicht während aufgenommen wurde, zwischen den Takes wurde dann gesagt, ja, dann kommt mal runter und stellt euch vor und bla bla bla. Und dann bist du in dem Studio mit der Mannschaft und das ist ach, ganz nett. Ne? Die sind ja totale Profis. Du musst dir vorstellen, diese Schauspieler, mit denen du dann in Kontakt gekommen bist, das sind total gute Leute, ne? Und also eine nette Abwechslung gegenüber dem, was wir jeden Tag machen.
Du hast selbst ja für 6 verschiedene NHL-Clubs gespielt. Einige von denen gibt's heute gar nicht mehr. Andere sind sehr, sehr erfolgreich auch in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Wo würdest denn du jetzt sagen, mit ein bisschen Abstand, wo war's am schönsten und warum?
Ich glaube, die beste Organisation, in der ich gespielt habe, waren die Colorado Avalanche. Also die Quebec Nordiques, die ja dann verkauft worden sind nach Denver und wo das der komplette Trainer, also alle sind umgezogen, Sekretärinnen und Betreuer und wir sind ja da mit einem kompletten Tross aus Quebec angereist. Und die Organisation war sehr gut und ich glaube, der Ausschlaggebende, das ist ja immer der, wie man sagt, das geht von oben nach unten. Der Kopf dieser Organisation war der General Manager, war der Pierre Lacroix und der war, das war ein ehemaliger Spieleragent, der in Quebec dann als General Manager eingestellt wurde und der hatte eine besonders gute Hand, wie er mit den Spielern umgeht, welche Spieler er unter Vertrag nimmt. Der hat uns alle interviewt, bevor wir dahin gekommen sind. Also es gab natürlich eine Gruppe von Spielern, die da waren. Joe Sakic war da oder Lissichen, Kaminski, die waren da. Aber dazu kamen, ob das ein Patrick Roy war oder ich oder Sylvain Lefebvre, wie sie hießen, Wendell Clark. Wir sind alle durch individuelle Interviews gelaufen mit dem Pierre. Und diese Interviews liefen auf einem komplett anderen Level ab, als wie du das dir vorstellst. Der war interessiert an, wie du aufgewachsen bist, wer du als Typ bist. Also ich glaube, die Chemie in der Mannschaft, die wir hatten in Colorado, die Mannschaft, die dann dort den Stanley Cup gewonnen hat, das war komplett gewachsen aus der Art und Weise, wie Pierre die Mannschaft zusammengestellt hat.
Es war ja ohnehin eine sehr, sehr kuriose Situation. Ich meine, der Umzug an sich ist ja schon was Außergewöhnliches, aber dass du im Endeffekt die Koffer packst, aus Quebec wegziehst, da eigentlich nie einen Stanley Cup gewonnen hast, ziehst dann nach Denver, Colorado und schaffst es gleich in der allerersten Saison. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Nordiques-Fans da nicht gerade sehr begeistert waren. Wie hast du das mitbekommen? Gab es da böses Blut?
Ja, das ist, du musst halt, ich glaube, wenn du dir bewusst bist, was für einen Stellenwert Eishockey hat in Quebec, ob das in Montreal ist oder fast noch intensiver, je weiter du nach Norden oder nach Osten gehst, zu den Nordiques, das war schon ein Brett, da den Stanley Cup zu gewinnen in Denver. Das war, glaube ich, eine harte Sache für die Leute, die ganzen Fans, die dort jahrelang, jahrzehntelang die Nordiques unterstützt haben. Ich bin sogar auf dem Eis interviewt worden und habe noch gesagt, wir haben dieses Ding ist nicht nur, wir haben es für Denver gewonnen, sondern wir dürfen nicht vergessen, wir kommen aus den Quebec Nordiques, und das ist auch ziemlich hoch angerechnet worden, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Die Spieler oder auch die Management haben das ganz gut, sind damit ganz gut umgegangen, haben also den Respekt, den die Stadt Quebec City an sich auch für sich verdient hat, den haben wir so gut wie es konnten auch zurückgegeben. Aber das war immer noch ein Brett, dass du jahrelang, du endest auf dem letzten Platz in der NHL, ziehst damit immer wieder die Nummer 1 Draftpick, den besten, in Anführungsstrichen, den Spieler mit dem größten Potenzial, und dann nach 9 Jahren, ich glaube, die waren 9 Jahre hintereinander auf dem letzten Platz, hatten wir natürlich eine gute Mannschaft. Es wurden ein paar Trades gemacht. Ich war einer dieser Trades, die dazugekommen sind. Ja, und dann innerhalb von einem Jahr gewinnen wir den Stanley Cup in Colorado. Das war schon, ja, ich sag vom Timing her für Quebec City, also maximum schlecht.
Bitterer geht's nicht. Und man muss ja wirklich verstehen, Eishockey ist da ja wirklich eine Religion. Also da kannst du ja heute noch bei den Montreal Canadiens nachfragen. Die Medien sind unfassbar polemisch teilweise. Die Fans ja absolut hingebungsvoll, zuletzt auch ein bisschen Leid geplagt. Es wird ja viel immer diskutiert, wenn es mal wieder einen neuen Standort gibt in der NHL. Und es fällt auch dann immer wieder der Name Quebec. Ich glaube auch, die Stadt will wieder ein Franchise haben. Ob es dann passiert, steht auf einem anderen Blatt. Aber für dich, wäre denn Quebec ein guter, neuer beziehungsweise alter NHL-Standort für die Zukunft?
Ja, absolut. Du hast es vorhin schon angedeutet. Eishockey hat da einen Stellenwert. Ist nicht zu vergleichen. Wir sind in Deutschland, wir sind so eine Fußballnation, und wir sind, also wenn du hier in Köln bist und wächst auf, als Kölner Junge wächst du auf, dann leidest du natürlich mit dem FC. Und das ist auch Kultur und das ist auch Kult und Tradition. Aber die, was Eishockey bedeutet in diesem Teil der Welt, das ist nicht zu vergleichen, glaube ich. Also wir hatten, du musst ja denken, die Quebec Nordiques, das war eine relativ kleine Stadt. Das ist eine kleine Stadt, ich glaube 500.000 Einwohner. Wir hatten 9 Seiten in der Tageszeitung über Eishockey. jeden Tag gab es 9 Seiten. Ne? Und das ist jetzt einige Zeit her, das ist Mitte der 90er Jahre, aber ordne das mal ein, das ist... Da findet nicht viel anderes statt. Ne? Es geht nur um Eishockey von morgens bis abends.
Aber das hieß für euch, ihr wart dann mehr am Mikrofon als auf dem Eis damals?
Du bist halt viel im Rampenlicht. Du hast halt viel Aufmerksamkeit auf was du machst. Du kannst ja nicht einfach sagen, wie du bei 80 Spielen Fußball ist es ja bei 2 Spielen oder so in der Woche. Wenn du jetzt die normale Bundesliga-Saison dir anschaust, das geht, oder ein Spiel in der Woche, das geht, da ist halt Aufmerksamkeit. Aber die NHL spielt da traditionell immer 3-4 Mal die Woche. Und je nachdem, in was für einem Standort du bist, da kann es also schon mal sein, du hast einfach ein schlechtes Spiel gemacht als Spieler, als Mannschaft, und das war halt ein schlechtes Spiel. Ja. In Quebec war das Spiel dann auf den 9 Seiten und wurde auseinander gepflückt. und dich davon dann als Spieler dich davon nicht beeinflussen zu lassen, von dem Druck der Öffentlichkeit, das ist schon nicht einfach. Ne? Ich glaube, wir reden da aber jetzt über Standorte wie Toronto, da kann einfach nicht jeder spielen, weil du, egal was du machst, selbst wenn du dein Radio nicht anmachst, morgens früh, wenn du zum Training fährst, du machst den Fernseher nicht mehr an, du wirst ja massenhaft konfrontiert mit Social Media und nehmen wir an, du bist komplett aus der Szene raus als Spieler oder Trainer, dann bringst du deine Mülltonne raus und dann sagt dein Nachbar, hey, mach dir nichts draus, geht schon wieder. Und dann weißt du, ne, mach dir nichts. Glaubt nicht, was in den Zeitungen steht, ihr seid gut oder irgend so. Der macht dann irgend so einen Kommentar und dann denkst du, ja, also wie scheiße war denn das jetzt? Ne? Also wie, verstehst du? Und es ist einfach ein Umfeld, mit dem du als Spieler klarkommen musst. Und das war in Quebec schon nicht so einfach. Sicherlich immer noch nicht zu vergleichen mit dem, was die Spieler jetzt heutzutage in Anführungsstrichen ertragen müssen.
Ja, das ist auch eine Herausforderung. Ich glaube, insbesondere, wenn es nicht läuft, weil wie du sagst, positiv, also wenn dir auf die Schulter geklopft wird, dann ist das, glaube ich, nochmal sehr viel einfacher, als wenn dann wirklich Kritik überall da kommt, wo du hingehst, Restaurant, Supermarkt, wie du sagst, früh, wenn du den Müll rausbringst, also stelle ich mir schon auch hart vor. Du warst dann nach deiner Zeit in Colorado auch beim Rivalen der Avalanche, also damals war diese Rivalität ja auch feurig, muss man sagen, bei den Detroit Red Wings dann. Was hat man denn da gespürt von den Fans? Also hast du da auch erstmal Gegenwind gespürt, als du dann in Detroit angekommen bist?
Na, das war, würde ich gar nicht sagen, Gegenwind, gar nicht, weil ich glaube, das, was es wird ja so ein bisschen überschattet von den spektakulären Momenten in den Serien und diese Rivalität zwischen Colorado und Detroit. Und ich habe es auf beiden Seiten erlebt. Es ist ganz interessant, in die Kabine zu kommen, wenn du für die Colorado Avalanche gespielt hast und du hast diese Rivalität auf der einen Seite erlebt. Die Goalie-Fights, wie jeder Spieler verwickelt in Auseinandersetzungen auf dem Eis und Fights und nicht nur in einem Spiel, sondern nachhaltig. Und dann kommst du ein Jahr später nach Detroit. Und das Erste, was mir passiert, ist ein Darren McCarty oder also die Hauptakteure in dieser Rivalität und in den Fights kommt zu mir und er sagt, setzt sich neben mich, sagt er, hey, Krupi, what kind of a guy is Joe Sakic? I love him. Also so viel wie, erzähl mir was von Joe Sakic, ist mein Lieblingsspieler in der NHL. Und wie gesagt, also ich glaube auch viele dieser Rivalität war überschattet von den spektakulären Momenten, aber unter der Oberfläche der Respekt, den die Spieler füreinander hatten, war immens. Und wie gesagt, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe da in beiden Kabinen gesessen und ja, es hat viel Turnover bei den Detroit Red Wings zu der Zeit. Da gab es also legendäre T-Shirts wurden da gedruckt, we don't rebuild, we reload. Das war also vor der Cap. Da wurden also an der Trade Deadline kamen 5 absolute Superstars der NHL zu den Detroit Red Wings. Und damit warst du wieder ein Contender. Und warst wieder im Rennen um den Stanley Cup. Wie gesagt, andere Zeiten. Aber von den Fans, die Fans waren halt leidenschaftlich auf beiden Seiten. Und gerade in Detroit, das ist so eine Original Six Mannschaft. Das war schon nochmal eine andere Erfahrung von der Historie.
Und gut ausgegangen ist es auch aus eurer Sicht und aus deiner insbesondere, hast du ja mit den Red Wings dann deinen zweiten Stanley Cup gewinnen können. Du hast die Zeit gerade eben schon angerissen. Würde mich wirklich mal interessieren, die NHL von damals zu deiner aktiven Zeit ist ja nicht mehr die NHL von heute. Wie würdest du denn sagen, hat sich das Spiel insbesondere auch auf deiner Position verändert?
Ich glaube, das Spiel insgesamt, du musst, wenn du im Eishockey arbeitest, die Veränderungen oder die Unterschiede, die es alle in jeder, alle 10 Jahre ist das Spiel eigentlich schneller geworden, die Spieler sind besser ausgebildet, die Regeln, die geändert worden sind, ne, der Zwei-Linien-Pass, da kann sich ja kaum noch einer dran erinnern. Das sind, dass du die Scheibe nicht über zwei Linien, über Blaulinien, rote Linie passen durftest. Das hat natürlich einen großen Effekt gehabt am Tempo im Spiel. Und damit ändern sich auch die Spieler, die sich in der NHL erfolgreich sind. Der Spielertyp hat sich etwas geändert. Die NHL ist immer noch körperlich auf einem komplett anderen Niveau als was du in Deutschland siehst, zum Beispiel, wenn du es mit der DEL vergleichst, die Durchschnittsgröße der Verteidiger, die sind in jeder Mannschaft sind mittlerweile 2-3 Mann, die haben meine Statur. Und ich war so ein bisschen Ausnahme, muss man schon sagen. Es gab vielleicht den einen oder anderen Fighter, Goon, der so groß war wie ich, aber zu spielerisch gab es da nicht viel. Und heutzutage, wenn du die Abwehr von Las Vegas ansiehst, Das sind halt totale Maschinen. Ne? Die sind 1,95 Meter groß und die können alle skaten, die können alle passen, die haben alle gewisse offensive Fähigkeiten. Und ich glaube, das Spiel ist dynamischer geworden, schneller geworden, offensiver geworden. Und insgesamt, glaube ich, war Eishockey noch nie besser als heute.
Ja, und gleichzeitig hast du ja auch so Blue Liner, so mobile, dynamische, explosive Typen wie eine Cale Makar, über den wir ja nachher im weiteren Verlauf auf jeden Fall auch noch reden müssen.
Anderes Modell, ne, wird viel gesprochen. Das ist immer ganz interessant, dass du erwähnst den Namen direkt. Ne? Da gibt's aber nur eine Handvoll, 5, ne, sag ich mal, die das Modell Makar sind. Und wenn du schaust in den Mannschaften, wie die zusammengestellt sind, wie die anderen Verteidiger, was das für Typen sind, wie die, was für eine Art von Eishockey die spielen, das ist schon außergewöhnlich, was da an Talent ist und auch was da an Physis ist.
Und das gilt auch für unseren Top-Export, also für unseren deutschen Top-Export, Leon Dreiseitel, wie du, ein Kölner Junge. Der hatte am Sonntag jetzt Geburtstag, also am 29. hat das richtig krachen lassen, war an allen 3 Toren seiner Edmonton Oilers beteiligt, 2 davon selbst geschossen, unter anderem auch den Game-Winner in der Overtime. Ja, ganz ehrlich, unter euch Kölnern, wie siehst du Leon? Wie siehst du seine Entwicklung? Wie siehst du seinen Status jetzt? Und wie siehst du auch seinen neuen Vertrag?
Ja, aber die Verträge, das sind ja, wie gesagt, ist ja nicht so, dass du den Vertrag bekommst, weil du Glück hast. Ne? Das ist ja komplett verdient. Ne? Der Leon ist einer der 3 besten, offensiv besten Stürmer in der Welt. Und der spielt in einer Mannschaft, wo er ein fester Bestandteil des Ziels ist, um den Stanley Cup zu gewinnen. Und das ist dieser Vertrag, glaube ich, ist eine logische Konsequenz aus seiner Arbeit, die er in den letzten Jahren geleistet hat für die Edmonton Oilers. Und wie gesagt, ich sehe seine Entwicklung. Ja, da eigentlich fällt dir da nur die Kinnlade runter, wenn du schaust, wie er produziert und wie er sich als Spieler entwickelt hat. Ne, das ist ja mittlerweile, der Junge ist ja auch mittlerweile reif. Ne? Ist ja nicht mehr kein junger Spieler mehr in dem Sinne, dass er mit 23 da aufkreuzt, sondern das ist schon reif. Und jeder weiß, wenn er aufs Eis geht, da ist der Leon Dreiseitel. Und Leon Dreiseitel schießt aus diesen Situationen seine Tore. Und auf den musst du aufpassen als Verteidiger. Und was ihn dann auszeichnet, ist, dass er trotzdem seine Tore macht. Also er ist einfach schwer zu stoppen und hat natürlich eine super Chemie mit Connor McDavid. Das ist schon genial, die 2. Du brauchst also nicht in Overtime zu gehen. Wenn die 2 am Eis sind, mit einem Darryl Nurse oder so, mit einem Top-Verteidiger, da klingelt's, ne? Die sind einfach schwer zu stoppen. Und fürs deutsche Eishockey absoluter Glücksgriff. Und kann man als Deutscher, der im Eishockey arbeitet oder immer noch im Eishockey sich aufhält, kannst du nur stolz sein.
Habt ihr zwei dann auch eine Köln-Connection? Also seid ihr eng miteinander? Seid ihr im Kontakt?
Ja, ich würde nicht sagen im Kontakt, aber wir kennen uns. Ne? Leon ist auch in den Jahren, jetzt die letzten 2 Jahre nicht, aber davor im Sommer war er regelmäßig in Köln und hat dann auch bei uns bei den Kölner Haien mittrainiert. Und das ist, wie gesagt, schon als junger Spieler war er da Ich kenne seinen Vater gut, ne? Das ist das gleiche Baujahr wie ich. Und wir sind zusammen aufgewachsen in den Auswahlmannschaften. Er dann, Peter damals aus Mannheim und ich aus Köln. Und das ist, wie gesagt, da gibt es schon viele Verbindungen. Wir waren auch schon essen zusammen. Wir in Prag war, wir haben bekannte Leute, die wir kennen in Prag. Ja, wie gesagt, das ist kann man nicht genug drüber sagen. Kann man nur loben. Leon kannst du nur loben. Ist einfach ein super Typ. Und ich wiederhole mich hier ein paar Mal. Ist außergewöhnlich, dass wir als immer noch sehr kleine Eishockey-Nation so einen Spieler produziert haben.
Auf jeden Fall, ja. Leon will ja in dieser Saison auch auf einen Stanley Cup gehen. Im Vorjahr hat ja im Endeffekt ja 1-2 Tore gefehlt für den ganz großen Wurf. Sie waren ja schon in Spiel 7. Uwe, du hast 2 Stanley Cup-Ringe. Wo genau sind die eigentlich? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also wo bewahrt man die auf? Stehen die irgendwo im Regal? Trägt man die den ganzen Tag am Finger? Ich glaube, du hast dein Workout auch gemacht, oder? Wenn du die ganze Zeit anhast.
Du, die Stanley Cup-Ringe sind ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt bei mir, die sind nirgendwo, wenn du in die Wohnung oder ins Haus von Uwe Krupp kommst, da wirst du nicht konfrontiert mit irgendeiner Stanley Cup-Präsenz. Sondern ich glaube, die sind bei mir im Haus, aber die sind nicht so, dass ich mit den Ringen durch die Gegend laufe. Das sind ja riesen Klunker, Ruppi. Das sind große Dinger, ne? Die sind nicht so groß, wie die jetzt heute sind, aber das ist immer noch. Stell dir vor, du hast einen, so groß wie, ich weiß nicht, so, der ist ja, damit kannst du nicht durch die Gegend gehen. Mit dem kannst du auflaufen bei einem wohltätigen Event, wenn die Laureus Foundation dich einlädt oder du bist irgendwo für wohltätige Zwecke. Aber an sich ist der liegt weggebunkert und der wird auch nicht so oft rausgeholt. Also wie gesagt, die Zeit ist auch schon lange her, Rupi. Weißt du, ich kann nicht sagen, dass ich jeden Tag aufstehe und sage, gucke in den Spiegel und sage, boah, du bist ein Stanley Cup Gewinner, boah, Mensch, ist Leben nicht gut, sondern es gibt dann immer irgendwelche Aufgaben, das Leben geht weiter und du, es ist was, wo du vielleicht so hier und da mal drüber zurückdenkst, was da passiert ist, aber viel wichtiger ist, was du heute machst und wie du heute welche Entscheidungen du in deinem Leben triffst im Moment und was im Moment relevant ist und was, ob du als Trainer arbeitest, wie du deine Mannschaft einstellst oder wo du lebst, das ist einfach wichtiger als das, was vor 30 oder 35 Jahren passiert ist.
Eine schöne Einstellung. Und du hast mir die Steilvorlage auch jetzt gleich nochmal gegeben für die letzte, ich sag mal, persönliche Frage in dieser Folge. Wie genau schaut denn dein Leben momentan aus? Du bist viel in den USA, manchmal in Deutschland. Wo wohnst du eigentlich gerade? Wo bist du zu Hause? Das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und was geht momentan in Sachen Eishockey?
Ja, ich halte mich zum größten Teil in Deutschland auf. Ich war jetzt kurz in Florida, aber nur für ein paar Tage, um zu schauen, ob bei mir, ich habe ein Haus in Florida, ob nach dem Hurricane da, ob alles steht und alles okay ist. Und aber zum größten Teil bin ich in Deutschland. Ich habe 2 Kinder, die in Köln bei den Jungheinen spielen, die hier in Köln zur Schule gehen. Bin nach wie vor hier und war kurz in Colorado, habe da so ein bisschen hospitiert. Ich habe so ein paar Pläne, nach Florida zu fahren. Ich kenne Paul Maurice. Einfach, dass ich die Zeit, die ich jetzt habe, wo ich im Moment nicht als Trainer arbeite, dass ich die nutze. Ich habe seit 2005 eigentlich nonstop gearbeitet. Also ob das die Nachwuchsmannschaften beim DEB waren, die Nationalmannschaft, die Kölner Haie, die Eisbären Berlin, Prag, wieder die Kölner Haie und habe eigentlich im Vergleich zu, wenn ich mich mit meinen Trainerkollegen spreche, dann sagen die, sag mal, du brauchst auch mal eine Pause, ne? Und da habe ich gesagt, ja, aber es ist nicht so. Die Tür öffnet sich, dann öffnet sich diese Tür. Und im Moment, glaube ich, mache ich ein bewusst, gehe ich hin und ich versuche, ich möchte gerne ein paar andere Sachen sehen, die mich interessieren im Eishockey. Mit Sachen, mit denen ich mich nicht beschäftigt habe in den letzten Jahren, weil ich einfach als Trainer immer im Tagesgeschäft bin. und du gehst zwar auf deine Trainersymposien, aber wie gesagt, Neuigkeiten kommen in der Regel aus Nordamerika und da muss man hier und da, ist es nicht schlecht, sich mal was anderes anzusehen und offen zu sein, um neue Sachen zu probieren.
Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Zukunft. Da schauen wir gerne weiterhin ganz genau hin. Wir schauen auch gerne auf den gestrigen Spieltag. Also heute ja schon der Dienstag. Normalerweise erscheinen wir immer montags. Und ich glaube, das war gar nicht schlecht, mal einen Tag Verspätung zu haben. Denn was alleine gestern Nacht alles passiert ist, wie viele Gefühle, wie viele Tränen es gab. Wir starten erstmal bei einem moderaten Niveau, würde ich sagen. Bei den Florida Panthers ist Alex Barkov zurückgekommen, hat gleich mal getroffen bei seinem Comeback in Buffalo. Dann gab es den ersten Saisonsieg für die San Jose Sharks. Die sind nach 1-4 Rückstand zurückgekommen, haben 5-4 nach Verlängerung in Utah gewonnen. Die Winnipeg Jets haben die erste Niederlage in der laufenden Saison kassiert gegen, ich muss wirklich sagen, sehr, sehr starke Toronto Maple Leafs. War ein 4-6 am Ende. Hattrick von John Tavares und 9 Punkte von seiner Reihe zusammen mit Nylander und Pacioretty. Also sollte man sich auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Dann hatten wir Edmonton Oilers 1-6 Klatsche bei den Columbus Blue Jackets. Also wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte ich es auch nicht geglaubt. Und Connor McDavid hat sich gleich in seinem ersten Wechsel nach 37 Sekunden verletzt. Wir wünschen gute Besserung. Er ist unterwegs nach Edmonton zurück, wird da nochmal genauer untersucht. Aber ich glaube, das Emotionalste, und ich bin mir sicher, Uwe, da wirst du mir zustimmen, das ist in Tampa passiert. Die Nashville Predators haben da heute Nacht gespielt und es war das Comeback von Steven Stamkos, der so lange beim Lightning gespielt hat, jetzt dann im Sommer rüber gewechselt ist nach Music City, jetzt für die Predators aufläuft. Und da gab es richtig viele Tränen und Emotionen. Und nicht nur bei Stamkos selber, sondern auch ja bei allen anderen, beim Gegner oder beziehungsweise bei seinem Ex-Club auch. Man muss sich das mal vorstellen, er hat 16 seiner 17 NHL-Jahre in Tampa gespielt, war da der First Overall Pick 2008, 11 Jahre Kapitän plus 2 als Assistent, Back-to-Back Stanley Cups gewonnen, 20 und 21, bis heute Franchise-Leader in Spielen, Punkten, Toren und ganz viel mehr Statistiken. Also eigentlich ein Lightning-Franchise-Spieler. Es ist nicht geworden, weil Tampa nicht mit ihm verlängert hat. Jetzt kommt er zurück, kriegt so einen Video-Tribute, heißt das, also eine Videobotschaft, und es fließen die Tränen überall. Packt dich sowas auch immer, Uwe?
Ja, da bist du, also wenn ich sowas nicht mitnehme, dann hast du keinen Puls. Ne? Das ist im Sport, das sind die Geschichten, die der Sport schreibt. Und du hast die, auf der einen Seite hast du diese, das ist ja Big Business. Sport ist ja Big Business, ob das in Deutschland ist oder in Nordamerika. Es gibt ja immer den geschäftlichen Hintergrund. Und auf der anderen Seite hast du dann Spieler wie Steven Stamkos, der, ja, dem sein Lebenswerk die Tampa Bay Lightning waren. Und der, du musst ja überlegen, wenn der da 16 Jahre gespielt hat, wie alt ist der jetzt? Ich würde sagen, der ist Mitte 30, sowas. Dann hat er den größten Teil mit einer gewissen Reife Erwachsenseins, hat er damit verbracht, seinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Tampa Bay Lightning das nächste Spiel gewinnen. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt, auch in der Öffentlichkeit, was das bedeutet für einen Spieler. Was das bedeutet für die Spieler, ihr Leben zu geben, die werden natürlich dafür bezahlt. Das ist immer der nächste Satz. Aber die geben trotzdem. Du investierst einfach deine Persönlichkeit, dein Leben. Du bringst auch Opfer. Du spielst verletzt. Du bist ja nie gesund als NHL-Spieler. Du bist ja immer angeschlagen. Das ist halt dein Lebenswerk. Und für so einen Charaktertyp, der Steven Stamkos ist, mit so einem Ruf und der einfach ein Aushängeschild für diese Franchise ist, ist einfach ein unglaublicher Moment, dann zurückzukommen in die Amalie Arena vor den Fans. Das Gänsehaut, ne? Pur.
Definitiv. Und die hatte er mit Sicherheit auch. Wie gesagt, hat eine sehr, sehr kurze Ehrenrunde auch nur gemacht. Grund war nicht, weil er sich irgendwie verstecken wollte oder sich zurückziehen sollte, denn das komplette Stadion ist ja ausgerastet. Er hat selbst erklärt, er hat gesagt, mir sind die Tränen in die Augen geschossen und ich wollte dann einfach erstmal wieder zurück zur Bank. Und auch sehr interessant, was er gesagt hat dann im Nachgang. dass das für ihn jetzt kein Abschied war, also einfach nochmal auf die Ehrenrunde zu gehen, sondern es wird ein Wiedersehen geben. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du so lange da gelebt hast, wie du gesagt hast, er ist 34 und hat 16 Jahre dort gespielt. Ich glaube auch, dass er nach der Karriere da wieder hin zurückgeht. Jetzt heißt es allerdings erstmal Gegenwart Nashville, die nicht gut gestartet sind, jetzt allerdings in 4 Spielen in Folge gepunktet haben. Wie siehst du die Predators? Für mich waren sie so ein Dark Horse, also eine Mannschaft, die jetzt vielleicht nicht ganz oben in der Tabelle steht, aber vielleicht doch einen gewissen Einschlag in die Playoffs haben kann. Wie siehst du sie?
Ich sehe sie als, das ist eine erfahrene Mannschaft, das ist keine junge Mannschaft. Wenn du jetzt schaust, die ist zusammengestellt worden, auch mit einem Stamkos dazu, um sofort einen Impact zu haben in der NHL. Und die sind langsam gestartet, da hast du recht. Aber es ist auch eine Mannschaft, die, wie gesagt, mit einer erfahrenen Mannschaft dasteht. Und diese Spieler in diesem fortgeschrittenen Alter, die gehen in die Saison etwas anders rein als vielleicht Mannschaften, die sagen, wir müssen es jetzt beweisen und sofort allen zeigen in den ersten 10 Spielen, was wir drauf haben. Und ich glaube, dass das Wichtigste für die Predators sein wird, dass sie im Laufe der Saison zusammenwachsen und dass die Rollenverteilung in der Mannschaft einfach so ist, dass diese individuelle Klasse, die sie absolut haben, dass sie ausgespielt werden kann. Und das ist die Aufgabe der Trainer, Management, die richtigen Entscheidungen dort zu treffen, wer mit wem spielt, in welchen Rollen die Spieler eingesetzt werden. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann ist es eine Mannschaft, die am Ende ein Wort mitreden kann. Aber du musst natürlich dann irgendwann in die Spur kommen. Du kannst jetzt nicht 30 Spiele lang rumstottern, sondern du musst dann schon irgendwann auch den Lauf haben, dass du dran bleibst. Und damit sind wir schon bei der Tabelle. Das ist alles sehr, sehr eng. Ne? Das ist, wenn du es anschaust, du hast also wenig Mannschaften, die jetzt den so einen Start gehabt haben, dass du sagst, ja Mensch, wo kommen denn die her? Sondern alle sitzen beieinander, alle sitzen innerhalb von mit 2-3 Punkten Unterschied in der Tabelle. Und ja, also wie gesagt, das ist alles sehr eng, ähnlich wie in Deutschland oder in Europa, in allen Ligen ist der Qualitätsunterschied ist einfach gering.
Eine Mannschaft, die richtig gut aus den Startblöcken gekommen ist, das sind die Winnipeg Jets. Die haben 8 Siege in Folge gewonnen zum Start der Saison, haben heute Nacht allerdings dann die erste Niederlage kassiert. Ich hatte es vorhin kurz angerissen, 4-6 gegen die Toronto Maple Leafs. Aber wir müssen nochmal über die Winnipeg Jets reden. Also ich habe mir die Neuzugänge angeschaut in zahlreichen Analysen vor der Saison und habe mir gedacht, also wirklich besser geworden sind die doch über den Sommer nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so einen Start da rausknallen. Aber ist es vielleicht genau die Eingespieltheit, die ja jetzt der Vorteil ist, also dass sie eben keine Neuzugänge hatten, sondern auf das vorhandene Personal vertrauen können. Ist das das große Plus der Jets?
Du, wenn es funktioniert, ist es ja immer, wird ja dann immer analysiert, warum. Es ist also in der Aufarbeitung, dass wir darüber sprechen, was war alles gut. Und ich glaube, dass bei den Jets nichts geht. Der Torwart hat eine Fangquote von fast 95%. In diesen Spielen, in den ersten 8 Spielen. Und wenn du einen Torwart hast, der 95% aller Schüsse hält und du hast eine gute Mannschaft und die Jets hatten eine gute Mannschaft, letztes Jahr eine gute Mannschaft, haben dieses Jahr auch wieder in diese Saison reingegangen, sagen, wir haben eine gute Mannschaft, wir bauen weiter auf, wir vielleicht verändern wir Stellschrauben, aber insgesamt das, was wir da am Eis haben, unsere Mannschaft, unser Produkt, das gefällt uns. Und dann hast du einen Torwart, der auch letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er vielleicht der beste Torwart der Liga sein kann. Dann kannst du auch so eine Serie hinlegen. Ne? Aber wie gesagt, 94-95%, das ist ein Garant für Siege und Punkte in jeder Liga.
Ja, Connor Hellebuck für mich auch der absolute X-Faktor bei den Winnipeg Jets, also definitiv ein Unterschiedsspieler. Seine Zahlen sind wirklich irre, muss man sagen. Ja. Aber auch die Jungs davor, so vor, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Jahren war Winnipeg immer eine Mannschaft, die eigentlich nur über die Füße gekommen ist. Ne? Die haben enorm hart gecheckt, die haben viele Schüsse geblockt und den Gegner zermürbt. Aber jetzt haben sie auch so viel Tempo mit dabei, mit Spielern wie Kyle Connor, Cole Perfetti, Gabe Vilardi, Alex Ayafalo muss man da nennen. Also sie haben jetzt, glaube ich, einfach auch einen guten Mix zusammengestellt. Wenn wir uns alleine Kyle Connor anschauen, der ist vom Namen her jetzt nicht Top Shelf, schwimmt da immer so ein bisschen mit, auch wenn er da nicht ganz oben auftaucht. Aber der hat in allen 9 Saisonspielen getroffen, hat jetzt schon 14 Scorerpunkte. Oder Nikolai Ehlers, für mich einer der unterschätztesten Stürmer. Ein Däne, der schon 11 Scorerpunkte hat. Genialer Spielmacher, ich habe ihn jetzt ein paar Mal live gesehen. Ist es einfach die Mischung am Ende des Tages auch?
Ich glaube, es ist eine. Du hast halt nicht diese schillernden Namen, diesen absoluten Superstar, der die ganze Aufmerksamkeit bekommt, sondern ähnlich so wie Las Vegas als Expansionsmannschaft mit Zweiten und den Besten, die manche eine Mannschaft zusammengestellt bekommen hat, aus der Expansion Draft mit den Top-Zweiten Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe Stürmern und Verteidigern. Du hast halt so eine Mannschaft, wo die sind, es fehlt so der ganz große Name, aber das, was dahinter kommt, ist einfach unglaublich beständig, ausgeglichen, und da ist also gibt keine großen Unterschiede bei denen zwischen der ersten Reihe und der dritten Reihe, sondern die marschieren alle, die können alle gegen die beste Reihe des Gegners spielen und können bestehen. Du bist also als Trainer nicht damit, du musst nicht unbedingt den letzten Wechsel haben, damit du aufpasst, wer jetzt gegen einen Crosby oder einen Stamkos oder Marchand spielt, sondern du hast einfach drei Reihen, die einfach sehr gut in beide Richtungen arbeiten. Eine Top-Verteidigung, physisch stark und den besten Torwart der Liga. Und dann bist du, und dann geht was, ne?
Das klingt vielversprechend und man darf auch nicht unterschätzen, die Jets sind eigentlich traditionell sehr, sehr heimstark. Ja, es gab jetzt die erste Niederlage zu Hause, aber da schauen wir uns dann auf 82 Spiele nochmal an. Du hast ein paar Mal in Winnipeg auch gespielt, Uwe. Was macht es denn so ekelhaft, in Winnipeg zu spielen und auch in den Playoffs?
Ekelhaft ist das nicht, aber Winnipeg ist natürlich, du bist schon mal weit im Norden und es ist die Winter dort sind. Also, es ist so kalt. Du kannst fast nicht aus dem Hotel. Es gibt so ein Underground Mall, so ein Underground Shopping Center, durch das du gehen konntest, weil du konntest im Winter da nicht über die Straße gehen. Ne? Es war so kalt. Es gab keine, ne, du musst ja denken, wir kommen ja auch dann damit, wir sind ja im Dresscode und mit Anzügen und so. Da war keine Chance, dass du die 10 Minuten auf der Straße gehst, sondern entweder bist du mit dem Bus bis vor den Spielereingang gefahren worden oder du bist unten durch dieses Einkaufszentrum dann gelaufen. Das lief durch die ganze Stadt damals. Und das, wie gesagt, also außergewöhnlich. Winnipeg ist einfach ja ein besonderer Eishockey-Standort. Auch mit einer wahnsinnigen Tradition. Ne, du schaust dir an, wenn wir die Kurve bekommen Richtung Deutschland hier, wer alles einen Hintergrund aus Winnipeg hat. Ne? Die gesamte Gruppe der Deutschkanadier, von denen viele als Trainer gearbeitet haben, Harry Kreis, unser Nationaltrainer jetzt, das sind Winnipeg Kids, Boys. Und die sind mit einer deutschstämmigen Familie in Winnipeg aufgewachsen. Und da ist halt Eishockey ähnlich wie in Quebec, einfach eine Tradition. Und wie gesagt, du kommst halt in diese Stadien rein und die sind halt zu Hause eine Macht, ganz klar. Und sie wissen, dass sie die Jets sind. Und wie gesagt, ist einfach eine super, super Sache.
Und insbesondere in den Playoffs schaut es dann immer noch richtig gut aus, wenn die ihren Whiteout auch noch machen. Also das ist ja auch optisch immer ein absoluter Leckerbissen.
Ja, das ist einfach, das ist, wie gesagt, die Fankultur kommt ja aus einer komplett anderen Richtung in Nordamerika als in Deutschland oder in Europa. Aber wie gesagt, in den Playoffs, die Winnipeg Jets, die haben also schon, das haben die schon Mitte der 80er Jahre haben sie es gemacht, der Whiteout.
Dann lass uns ein paar mehr Kilometer Richtung Süden schauen, nach Colorado, nach Denver. wo die Avalanche spielt. Ich glaube auch nach wie vor, Uwe, ich glaube, die meisten verknüpfen dich einfach mit dem A auf der Brust. Und die hatten einen sehr, sehr schwachen Start in dieser Saison. 0-4, also 4 Niederlagen, aber zuletzt 5 Siege in Folge. Heute Nacht dann der erste kleine Rückschlag, 2-5 verloren zu Hause gegen die Chicago Blackhawks, was jetzt nicht gerade die größte Aufgabe in der Central Division ist. Deswegen die Frage, kommt die Lawine wieder ins Rollen? Wie siehst du es?
Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, der Start war jetzt nicht so, da war schon ein bisschen Sand im Getriebe, würde ich sagen. Aber die haben eine gute Mannschaft. Auch da wird viel auf Stabilität gesetzt. Gibt keinen großen Umbruch in dieser Mannschaft. Und ich glaube, man glaubt in Colorado, wie gesagt, ich war gerade da, man glaubt, dass die Mannschaft gut genug ist, um Stanley Cup zu gewinnen. Und dass man vielleicht vor der Trade Deadline nochmal hier und da ein Ausrufezeichen setzen muss. Aber insgesamt der Stamm der Mannschaft auf einem Top-Niveau ist. Und da muss ich zustimmen. Trotzdem müssen die Spiele erstmal gespielt werden. Und so ein Start, wie die Colorado Avalanche hingelegt haben, ich würde sagen, unter den Erwartungen. Also 500 für die Mannschaft, also 50% die waren 5-5, 5 Siege, 5 Niederlagen, sowas, was ich gesehen habe. Das ist nicht gut genug, um den Erwartungen dort gerecht zu werden.
Die Baustellen sind so ein bisschen die Bottom Six. Da hatten sie natürlich in ihrem Championship-Year 2022 deutlich mehr Qualität, also wenn man so den Kader durchgeht. Und was auch auffällt, ist das Goaltending. Also irgendwas scheint da nicht so ganz zu passen. Der eigentliche Starter Georgiev hat eine Fangquote von 82,2% derzeit bei 4,62 Gegentoren pro Spiel. Also da erhoffst du dir schon mehr von deinem Starter. Und vielleicht gibt's da auch tatsächlich eine Wachablösung. Justus Annunen, ein junger Finne, 24 Jahre jung, 4 Starts schon bekommen in diesem Jahr mit deutlich besseren Werten. 2,48 Goals Against Average und 92,7% Fangquote. Wie siehst du die Goalie-Situation bei den Avalanche? Gibt's da wirklich einen Wechsel jetzt, weil, wie gesagt, auch die Fans sind auf Georgiev nicht wirklich gut zu sprechen.
Ja, ich bin da bei den Torhütern, ich bin da kritisch. Ich sage nach wie vor, dass es ein Fehler war, den Philipp Grubauer gehen zu lassen, vor ein paar Jahren. Und seitdem ist die Torhüter-Situation in Colorado meines Erachtens nicht gesettelt. Und du hast halt keine Beständigkeit. Aber wie gesagt, das ist da wissen die Leute in Colorado in ihrem System, was sie gedraftet haben und wie sie die Mannschaft zusammenbauen. Glaube ich, die haben da auch einen Plan. Ich bleib weiterhin dabei. Wenn sie Grubi behalten hätten, hätten sie vielleicht noch eine Chance gehabt, einen Stanley Cup zu gewinnen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass das keine gute Entscheidung damals war. Ein paar Überraschungen gibt's auch im Kader der Avalanche. Ross Colton, 8 Tore, 9 Scorer-Punkte oder auch Joel Kiviranta, immerhin schon 4 Tore. Also so ein paar Jungs aus den hinteren Reihen wissen dann doch zu überraschen. Aber wir müssen noch mal über 2 absolute Headliner sprechen. Nathan MacKinnon, für mich einer der besten Mittelstürmer auf dieser Welt. Schaut euch gerne mal das 2-3 heute Nacht von ihm an. Also diese Explosivität ist wirklich ein Wahnsinn. Der kocht die komplette Verteidigung ab mit einem schnellen Antritt. Irre. Und kaum weniger gut auf den Schlittschuhen ist auch jemand wie Cale Makar, der schon 17 Scorer-Punkte hat, als Verteidiger wohlgemerkt. Mit Abstand punktbester Abwehrmann in der National Hockey League. Und für dich auch der beste Verteidiger der Welt derzeit, Uwe?
Ja, natürlich in seiner Rolle. Cale ist halt ein außergewöhnlich talentierter Junge, der ich weiß nicht, wenn ich die Wahl hätte zwischen Cale Makar und Moritz Seider. Es kommt darauf an, was du brauchst in deiner Mannschaft. Cale Makar gibt dir natürlich die 17 Scorer-Punkte, die gibt dir die Offensivqualitäten. In der Defensive, ich glaube nicht, dass er da Schwächen hat, aber er ist kein physischer Spieler. Und du sprichst Nathan MacKinnon an, der auch für mich, ja, da ist er eigentlich außer kein Spieler in der Welt, der mit so viel Tempo, Wucht, Power Forward kommt. Der ist ein komplett anderes Modell als ein Leon Draisaitl oder auch ein Connor McDavid. MacKinnon ist der kommt einfach über Kraft und Speed und ja, das ist ein Tank, ne? Der Junge ist ein Panzer, der halt mit Formel 1 Geschwindigkeit auf dich zukommt als Verteidiger. Und wie gesagt, aber du hast in Colorado, und du sprichst das an, du beschreibst das ja eigentlich ganz gut, du hast halt diese großen Namen, ne, dieser Kontrast zwischen Winnipeg, die, wo es keine großen Namen gibt, die aber alle in ihren Rollen gefestigt sind, die glauben, dass sie über eine mannschaftliche Geschlossenheit und über Defensive und ein Torwart ihre Punkte gewinnen können. In Colorado hast du halt diese, ja, wo du, die Spieler, die den Spotlight haben, McCarr, McKinnon, Rantanen, wie sie heißen, haben dort, da ist halt immer, die sind halt immer unter der Lupe, und du brauchst aber diese Bottom Six, die du angesprochen hast, und die brauchst du nicht unbedingt zum Tore schießen, weil deine Rantanens und McKinnons schießen dir schon deine Tore. Du brauchst sie, um unangenehme Gegenspieler zu sein. Du brauchst sie, um in der Lage zu sein, die beste gegnerische Reihe auszuschalten. Du brauchst diese Akzeptanz der Rolle. Und da brauchst du unterschiedliche Spielertypen. Und die Frage ist, ob die Colorado Avalanche genug von diesen Spielern haben. Also ich glaube, nach wie vor in Gabriel Landeskog fehlt vorne und hinten in allen Reihen, weil das war ein Spieler, der ja eher so ein Grinder, so einer mit bisschen Sandpapier, mit Schmirgelpapier in den Taschen durch die Gegend gelaufen ist und einfach auch körperlich unglaublich präsent war als Kapitän. Aber wie gesagt, das ist man sollte davon ausgehen, dass es nicht so schwer sein sollte, diese Soldaten zu finden, die Colorado braucht, die Winnipeg anscheinend hat.
Ja, die große Frage ist ja, wie geht's Gabe Landeskog? Also du bist ja sehr, sehr nah dran an der Colorado Avalanche. Wie geht's ihm denn? Er hat in den letzten zwei Saisons kein einziges Spiel bestreiten können, hat eine schwere Knie-OP gehabt, so eine Knorpeltransplantation. Ich kenn's selber. Sehr unangenehm, auch sehr schwer da wieder zurückzufinden. Es ist machbar, glaube ich schon, aber es ist sehr langwierig. Hast du irgendwas gehört? Kommt Gabe Landeskog wieder zurück?
Du, das, was du, wie du es beschrieben hast, ist auch das, die sind also sehr tight-lipped. Das ist also, wird nicht viel drüber gesprochen. Also auch die Betreuer, die ich kenne, die Physios, da sickert nicht viel durch. Es wird immer mal wieder gesagt, es sieht gut aus, der ist auf dem richtigen Weg. Aber eine Prognose, wann er zurückkommen könnte, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, wie der Verlauf seiner körperlichen Verfassung ist, da wird nicht viel darüber gesprochen.
Ja, Daumen drücken ist auf jeden Fall angesagt. Also wenn du zwei Jahre lang gar kein Spiel machst, ist der Weg zurück natürlich auch ein weiter. Und viele machen sich ja Sorgen, dass er vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Also wir schauen da wirklich mit einem sorgenvollen Auge auch drauf auf Gabriel Landeskog, der Colorado sehr, sehr gut tun würde. Wir machen einen großen Sprung aus dem Westen in den Osten und schauen mal ganz kurz noch auf die Atlantic Division. Holt euch da gerne mal die Tabelle her, wenn ihr könnt. Es ist unfassbar eng und vielleicht auch die spannendste, weil engste Division in der National Hockey League. Also alle 8 Teams konnten schon mindestens 4 Siege einfahren. Und zwischen dem ersten momentan Florida und dem 8. Ottawa gibt es nur 7 Punkte Unterschied. Also da ist in allen anderen Ligen die Lücke deutlich größer. Auch die Mannschaften in the Hunt, sagt man ja so schön, also die Top 3 sozusagen jagen, haben alle 9 Punkte auf dem Konto von Platz 4 bis 7. Schlusslicht Ottawa ist NHL-weit 25. Also auch das ist eigentlich für den letzten sehr, sehr gut. Und du hast auch alle Mannschaften, die du dir vorstellen kannst. Ne? Du hast die alten Favoriten, Panthers, Maple Leafs, Lightning, Boston und diese aufstrebenden jungen Teams mit den Sabres, mit Red Wings, Canadiens und Senators. Was glaubst du denn eigentlich in dieser so, so engen Division, Uwe? Wer macht denn das Rennen? Ganz schwer vorherzusagen.
Ganz schwer. Ganz schwer. Ich habe auch heute Vormittag mal geschaut auf die Tabelle. Und du musst eigentlich herausheben, dass Buffalo einen guten Start gehabt hat in diese Saison. Ja, auch mittlerweile in zehn Spielen. Die haben 9 Punkte aus 10 Spielen. Das ist wir dürfen nicht vergessen, in der NHL, die haben kein 3-Punkte-System. Das ist alles ganz gut und hält sie irgendwie im Rennen. Ich glaube schon, dass Florida sich jetzt ein bisschen abgesetzt hat mit 15 Punkten. Die Panthers. Aber nach wie vor ist es alles sehr eng beieinander und ja, du hast halt zwar mit 80 Spielen plus, ist es vielleicht noch nicht ganz so wichtig, dass du vorne stehst in der Tabelle, aber du musst dranbleiben. Ich glaube, wenn in Deutschland die Spieler 30 Spiele weniger in der DL, dann musst du, da ist der Start deutlich wichtiger, die ersten 10 Spiele, dass du rauskommst. Und wir werden sehen, Edmonton ist in der letzten Saison nach einem Grottenstart zurückgekommen und war am Ende im Finale um den Stanley Cup.
Richtig.
Ne, es geht da schon, man sagt in Köln, sagen die, da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. wie gesagt, die Zeit vergeht, aber trotzdem, ich glaube, du kannst dir nicht erlauben, egal in welcher Division, dass du mal anderthalb Monate oder zwei Monate lang einen Durchhänger hast. Ne? Und dafür ist die Liga einfach zu eng und, da sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, allen voran deine Torhüter und dann deine Verletzungssituation in den Mannschaften. Das ist egal, in welcher Liga du bist, dass da steht und fällt dein Erfolg mit.
Auch aus deutscher Sicht ist die Atlantic Division ja hochinteressant. Du hast den Tim Stützle in Ottawa, der mit 7 Jahre in Folge die Playoffs verpasst und so viel Talent im Kader mit 9 Erstrunden-Picks. Aber das kannst du ja wirklich auf 2 weitere Teams auch noch fast 1-1 umlegen. Detroit Red Wings, eins deiner Ex-Clubs, mit Mo Seider, 8 Jahre in Folge die Playoffs verpasst. Die haben 10 Erstrunden-Picks momentan im Kader. Und dann haben wir noch die Buffalo Sabres, auch ein altes Team von dir. Die haben dich damals auch gedraftet. Mit JJ Peterka 13 Jahre in Folge keine Playoffs, also das ist die längste Durststrecke und die haben 11 Erstrunden-Picks im Kader. Also wenn wir jetzt nur mal die drei anschauen oder vielleicht auch nur deine beiden Ex-Clubs mit Detroit und mit Buffalo, wie siehst du die Entwicklung da? Talent ist ja vorhanden, aber die Atlantic Division ist einfach so enorm schwierig mit so vielen Teams, denen es eigentlich genauso geht. Also wie siehst du die Entwicklung und wie siehst du die Chancen bei deinen Ex-Clubs?
Ja, ich muss, bevor ich mich über die Chancen der Ex-Clubs äußere, ich finde es einfach unglaublich, wie du es beschreibst, ne, dass die 13 Jahre gibt es, ist die Saison eigentlich immer, wird im Endeffekt dann als Pleite dargestellt. Ne, 13 Jahre, nicht 2 Jahre. Ne, überleg mal, was das bedeutet für die Szene in der Stadt, für die Szene in der Organisation der Mannschaften und wenn du die Detroit Red Wings, da sind Erwartungen, ne? Das ist also nicht so, dass die 8 Jahre lang sagen, wir machen ein Rebuild, ne? Da wird jedes Jahr wird davon gesprochen, dass sie dass dieses Jahr das Jahr ist, wo wir wieder angreifen können. Und ich finde den Kontrast immer unglaublich im Vergleich zu Europa. Stell dir mal vor, du hast eine Mannschaft, die in der DL spielt, die seit 8 Jahren keinen Erfolg hat.
Ja, ich glaube, es gibt in der DL zumindest einige Clubs, da ist das ja de facto so, aber ich glaube, in Detroit an dem Traditionsstandort ist es tatsächlich nochmal was ganz was anderes. Ne? Ich meine, die haben, ich glaube, 11 Stanley Cups gewonnen in ihrer Franchise-Geschichte. Das sind die Erwartungen auch anders. Also ich glaube, vielleicht kann man es vergleichen, wenn Top-Teams in Deutschland, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Mannheim, München, Berlin,
ja.
Wenn die es nicht schaffen, ne? Aber wie gesagt, der Druck ist natürlich auch sehr, sehr groß und deswegen ist es ja gerade so spannend, wann fällt dieser Schalter wieder um, also wann sind die Red Wings, wann sind auch die Sabres oder die Senators mal wieder, ja, ein Playoff-Team, zumindest wieder dabei in der Runde der letzten 16?
Es gibt ja Faktoren, die du beeinflussen kannst, also das heißt, in Nordamerika gibt es das Draft-System, die Scouts laufen durch die Welt und suchen den besten 18-jährigen Spieler. Und dieser Spieler ist dann in einem gewissen Jahr heißt dieser Spieler Connor McDavid oder Sidney Crosby oder Leon Draisaitl. Und dann gibt's natürlich auch Jahre, wo der Junge einen Namen hat, den nach 3 Jahren keiner mehr kennt. Das heißt, die Qualität der Draft oder diese Qualität dieser generational talents, die dann ausschlaggebend sind für den Erfolg der Mannschaft, Tampa Bay mit dem Stamkos, Kucherov und dem Vasilevski im Tor. Dann hast du drei absolute Weltklasse-Spieler gezogen, die du bekommen hast, die du gedraftet hast, die bei dir und die dann eingeschlagen sind. Und ich glaube, du, egal wie viel Zeit du damit verbringst, diese Spieler zu evaluating, diese Spieler zu checken und zu sehen auf Herz und Nieren und Charakter. Es gibt Faktoren, die kannst du nicht vorhersehen. Und Beispiel Pittsburgh Penguins, ne? Die haben einen Mario Lemieux gezogen an erster Reihe, dann haben sie einen Jaromir Jagr gezogen, dann haben sie einen, 20 Jahre später haben sie einen Sidney Crosby gezogen und einen Yevgeny Malkin. Und damit haben diese Mannschaften, hat eine Mannschaft wie Pittsburgh, da gehört ein bisschen Glück dazu, dass du den Draft in dem Jahr, wo der Draft so stark ist, dass du diese Weltklasse-Talente hast, dass du in dem Jahr dann als Erster ziehen darfst. Und wie gesagt, es gibt viele Sachen, die du beeinflussen kannst. Du kannst dann die Mannschaftszusammenstellung, deine Bottom Six, wie du sie zusammenstellst, wie du sie holst, wie du sie draftest in der vierten Runde oder der dritten Runde. Aber diese Top-Picks, deine Bedards und wie sie heißen, McCars, da gehört ein bisschen Glück dazu. Und da musst du auch am richtigen Platz zum richtigen Zeitpunkt sein. Und das zieht sich ja in egal in welcher Sportart, egal in welcher Position du arbeitest im Sport, dieser Faktor muss da sein, weil sonst gewinnst du nicht am Ende.
Ja, und leichter wird es in der Division auch nicht. Also das kann man, glaube ich, als Bottomline auch nochmal unterstreichen. Es wird für alle drei Teams, die wir jetzt genannt haben, sehr, sehr spannend.
Das wird ein ganz heißer Tanz. Ich glaube, auch Steve Eiserman, der ja ein absoluter Fachmann ist, ich habe mit ihm gespielt, ein super Typ, der ein gutes Auge hat. Aber wie gesagt, du musst halt dann die richtige Mischung zusammenstellen und da gehört auch ein bisschen Glück dazu.
Das auf jeden Fall. Wir sind schon ein bisschen über unserer eigentlichen Zeit von 60 Minuten, aber Uwe, ich hänge an deinen Lippen und ich glaube unsere Hörer auch. Wir müssen noch ein letztes Thema anschneiden, denn es wird NHL-Hockey gespielt in Europa in den nächsten Tagen. Am Freitag und Samstag ist es soweit. Die NHL Global Series kommt nach Tampere in Finnland. Dort treffen sich zwei der vier besten Teams aus der Vorsaison, also aus den Playoffs im letzten Jahr, die Dallas Stars gegen den amtierenden Stanley Cup Champion mit den Florida Panthers. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz in beide Mannschaften reinschauen und vielleicht auch nochmal einen kurzen Abstecher nach Finnland eben machen. Machen wir vielleicht allen voran erstmal den Spielort. Warst du schon mal in Finnland eigentlich, Uwe? Ich meine, die Hockeybegeisterung dort ist irre. Und auch Tampere wird ja so ein bisschen aufgebaut zur Hockey-Hauptstadt. Du hast zwei Teams mit Tappara, was so eine Axt ist, und Ilves, ein Luchs. Also vom Teamnamen her, dann haben sie mit der Nokia Arena eine State-of-the-Art Hockey Arena, ein Tempel, muss ich fast sagen. Also das ist wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, gibt's da. Und von 250.000 Einwohnern sind gefühlt 300.000 Hockey-Fans. Wie hast du, also warst du schon mal in Finnland? Wie hast du das Land erlebt?
Ich war schon da bei Weltmeisterschaften auch schon als Trainer in Viromäki, in ihrem Trainingszentrum. Das ist halt, du hast halt, Finnland ist dieses kleine Land, in dem Eishockey einfach die Identitätsfindung befördert. Das ist also, die haben hier und da mal einen Langstreckenläufer, dann sind sie gut in ein paar Wintersportarten, aber Eishockey ist die Identität dieses Landes. Und die produzieren jedes Jahr immer wieder im Draft absolute Top-Talente. Du hast halt, es gibt halt keinen Jungen, der nicht irgendwann Eishockey gespielt hat in seinem Leben, und wenn er Talent hat, spielt er halt weiter. Und damit hast du einfach einen unheimlich guten Topf aus dem für Talentförderung. Und wie gesagt, dass die NHL nach Finnland geht, das ist ja schon mal ein Ausrufezeichen, weil es natürlich auch von der, ich sage mal, von der Lage her jetzt vielleicht in Europa nicht da ist, wo du sagst, Deutschland ist deutlich lukrativer für die NHL, ihre Spiele in Deutschland zu machen. Einfach aufgrund von, wir sind Industrienation und ich glaube, Finnland steht da in einigen hinten an bei uns, was Potenzial angeht. Aber wie gesagt, als Eishockeyland natürlich eine Hausnummer.
Ja, die Anreise war auch ein bisschen beschwerlich für die Dallas Stars. Sie sind gestern mit 4-stündiger Verspätung und einem 10-Stunden-Flug dann in Helsinki erstmal gelandet. Aber lass uns gerne kurz noch über die Dallas Stars sprechen. Das ist ja auch so eine Mannschaft, die eigentlich jetzt auf den Cup gehen möchte. Die waren 3 Jahre in Folge in den Stanley Cup Playoffs, 2 Jahre hintereinander im Western Conference Final, haben da jeweils 2-4 verloren, erst gegen die Vegas Golden Knights, dann in der Vorsaison gegen die Edmonton Oilers. Wir dürfen auch nicht vergessen, 2020 waren sie ja im Stanley Cup Finale, war auch ein 2-4 gegen den Tampa Bay Lightning damals. Und sie haben, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante Mischung. Du hast so junge Wilde wie Wyatt Johnson, Logan Stankoven, Thomas Harley, dann so absolute Routiniers, die ihre Spuren schon hinterlassen haben mit Jamie Benn, Matt Duchene, Tyler Seguin und halt auch noch Leistungsträger im besten Alter. Ottinger, Torhüter, Roope Hintz, Miro Heiskanen, Jason Robertson, Esa Lindell und wie sie alle heißen. Ja, sind die Stars für dich jetzt Stanley Cup ready?
Du überleg mal, wir reden jetzt seit einer Stunde. Wie oft hast du gesagt, das ist eine Mannschaft, wo man eigentlich erwarten müsste, dass sie um den Stanley Cup spielen? Das ist schon, ja. Ne, wir beschreiben ja in einer Stunde diese Ausgeglichenheit der Liga und wie tief dieser Talentpool ist. Und Dallas ist auch so eine Mannschaft, die, wo du sagst, die sind bereit für einen Stanley Cup. Die können ihn gewinnen. Die haben diese Namen. Die haben die Abwehr. Ich schaue immer auf die Abwehr und die Torhüter und ich glaube, die sind gut genug, um dieses Jahr auch wieder anzugreifen. Und wie gesagt, aber es ist halt schwer, weil sie nicht alleine sind. Sie sind nicht so wie vor 30 Jahren, du diese Mannschaft in Detroit hattest mit 9 Hall of Famers, sondern du hast einfach 7, 8 Mannschaften, vielleicht 10 Mannschaften, die ähnliche Qualität haben. Und wo es dann, wenn es um die Tagesform geht oder die Serie, die Form in der Playoff-Serie, dann musst du halt auf dem absolut höchsten Niveau sein, weil sonst setzt du dich nicht durch.
Dann lass uns noch kurz auf die Florida Panthers zu sprechen kommen, die auch zu diesem Favoritenkreis zählen, klar, als amtierender Stanley Cup Champion, der ein paar Abgänge hatte im Sommer, ja, okay, aber die trotzdem stark aufspielen, auch in diesem Jahr wieder. Und auch da ein Key-Faktor hat seinen Vertrag verlängert. Du kennst ihn, du hast es ganz am Anfang gesagt, Paul Maurice, um mehrere Jahre verlängert in Florida, hat dann direkt verloren und hat gesagt, ich hoffe, dass die Tinte unter dem Vertrag schon trocken ist, aber ich glaube, er muss sich keine Sorgen machen, oder? Paul Maurice, absoluter Vater des Erfolgs.
Ja, hundertprozentig. Ich glaube, jeder, der Eishockey in den letzten Jahren verfolgt hat in der NHL, das ist einer der erfahrensten Trainer in der NHL und was ihn auszeichnet, glaube ich, ist die Art und Weise, dass er seine Spieler sehr gut behandelt. Ich glaube, er hat einen unglaublichen guten Einfluss auf die Atmosphäre in der Mannschaft und ich glaube, der Erfolg spricht für sich. Das ist ein super Typ. Ich kenne ihn persönlich. Der hat ein gutes Eishockey-Gehirn, kennt sich aus. Aber ich glaube, besonders die Art und Weise, wie er mit den Spielern redet und die Atmosphäre, die er schafft, zeichnet ihn aus.
Und er ist sich ja auch für nichts zu schade. Also da gibt's ja aktuell eine NHL-Doku auf Amazon und da sieht man ihn, wie er, ich glaube, es war im Stanley Cup Final, sich tatsächlich in Goalie-Ausrüstung oder zumindest mit den Pads und dem Schläger einfach auf den Kabinenboden schmeißt und einfach demonstriert, wo seine Stürmer hinschießen sollen, dass es da oben Lücken gibt, um Sergei Bobrovsky zu überwinden. Also ich war da einigermaßen erstaunt, dass ein Mann in seiner Position als NHL-Headcoach sich dafür nicht zu schade ist, dass er nicht sagt, oh, keine Ahnung, könnte mein Ruf ein bisschen bröseln oder die Spieler können sich irgendwas denken. Wie hast du die Szene gesehen?
Ich glaube, du unterschätzt, Ruppi, wie du als Trainer auftrittst. Weißt du, ich glaube, wenn du einigermaßen authentisch bist, dann kannst du alles Mögliche machen, so, weil die Spieler wissen, dass du ihr bestes Interesse im Sinne hast. Und für Paul, auf die Knie zu fallen in der Kabine in Torwartausrüstung und zu zeigen, wo die Stellen sind beim Butterfly-Torhüter, wo du hinschießen kannst, das ist einfach gut, weil es ist es ein bisschen mit Augenzwinkern, hundertprozentig. Und B, ist es einfach das, was du machen musst als Trainer. Du musst die Aufmerksamkeit der Spieler bekommen. Und du, wenn du eine Gruppe hast, die so im Kern so stark ist und so gut zusammenpasst wie die Florida Panthers, dann kannst du viel machen.
Dann ist meine letzte Frage an dich in dieser Ausgabe, Uwe. Machen es die Panthers noch einmal? Ich meine, vergiss eins nicht. Wir haben darüber geredet, wie hart diese Liga ist, wie lange gespielt wird. Es sind alleine 82 Spiele in der regulären Saison und dann nochmal x Spiele in den Playoffs. Wenn du dir die Panthers anschaust, die haben jetzt in 2 Jahren bis ins Finale gespielt jeweils, im letzten Jahr sogar bis in Spiel 7, also recht viel länger geht nicht. Die haben in 2 Jahren 209 Spiele spielen müssen. Ist dann irgendwann doch die Müdigkeit zu groß? Stellt sich irgendein Sättigungsgefühl ein oder ist die Mannschaft einfach zu stark? Also was glaubst du, wie und warum, wo landet Florida?
Ja, mit dem Start, die haben einen riesen Start hingelegt. Ne? Die sind also, die sind eigentlich genau da angesetzt, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, als absolute Top-Mannschaft, als einer der Favoriten auf dem Stanley Cup. Und das spricht natürlich für die Charaktere in der Mannschaft, weil wir können ja hier über den Paul Maurice sprechen, aber der Paul ist ja nicht am Eis. Ne? Also, das heißt, du hast immer noch deine Hauptakteure, du hast deinen Kachuk, du hast Ekblund, du hast einen Top-Torwart mit Bobrovsky. Du hast halt eine sehr gute Achse in dieser Mannschaft, die wissen, wie sie gewinnen, die hungrig waren auf den Sieg letztes Jahr. Du konntest es merken im Vergleich zum Vorjahr. Und ich würde nicht gegen Florida wetten.
Interessant. Wir sind wirklich gespannt. Ich glaube auch, die können weit kommen. Gibt halt auch sehr schwere Mannschaften im Osten und dann wahrscheinlich auch noch ein Top-Team im Westen. Also es bleibt auf jeden Fall hochspannend. Uwe Krupp, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir nehmen das gerne mit, dass wir ein bisschen überzogen haben. Sehr, sehr gerne wieder. Vielen Dank für deine Zeit, Uwe.
Alles klar. Ruppi, gerne. Jederzeit.
Dann sage ich dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Bin gespannt, was da kommt. Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Und ich sage allen Zuhörern, ja, bis in 2 Wochen dann wieder am Montag bei Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Servus, macht's gut.